Heute zu Gast der Serienunternehmer, unter anderem Lieferando und Talon.One, kritische Marktbeobachter und langjährige Freund des Hauses OMR, Christoph Gerber.
Es sind aber auch ein paar hundert in WeWork reingeflossen. Nicht ein paar hundert, ein paar mehr. Es sind auch ein paar hundert in Klarna reingeflossen. Es sind auch ein paar hundert in Gorillas reingeflossen. Geld ist kein Indikator, Investmentrunden sind kein Indikator für die Überlebensfähigkeit und eine Daseinsberechtigung von einem Modell. Nur weil da Geld reinfließt, heißt es nur, dass jemand dumm genug war, in die Idee zu glauben. Es gibt aber auch 5000 andere Leute, die nicht investiert haben.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Es gibt gar nicht so viele Menschen in der deutschen Digitalszene, wo die Mischung aus Top-Analyse, echte tiefe Insights, hohe wirtschaftliche Unabhängigkeit aufgrund von eigenen Projekten und Aktivitäten und vor allem am Ende die Bereitschaft, auch sehr klar und direkt öffentlich über Themen zu sprechen, zusammenkommt. Ich glaube, unser heutiger Gast ist so jemand. Wir kennen uns seit, fast 10 Jahren. Vor 5, 6 Jahren war er schon mal hier im Podcast zu Gast. Damals vor allen Dingen als Co-Gründer von Lieferando. Mittlerweile hat sich sein Leben logischerweise weiterentwickelt. Er hat eine neue Firma aufgesetzt, die jetzt auch schon wieder eine Bewertung hat von mehreren 100 Millionen. Aber Stichwort Bewertung. Wir haben dann vor allen Dingen diskutiert, nicht nur über ihn, sondern vor allen Dingen über seine Sicht auf die Digitalwelt. Eine große Reise diskutiert. Ähnlich wie häufiger mit Sven, wie zuletzt mit Pip oder Flo Heinemann, die großen Themen angesprochen. Dabei herausgekommen ist unter anderem eine Unicorn-Apokalypse, eine durchaus kontroverse Sicht, die man sich auch von ihm wünscht, auf die verschiedensten Themen. Und ganz wichtig, nichts davon ist Anlageberatung, nichts davon ist irgendwie ein Tipp zum Kauf von Wertpapieren. Ihr kennt den üblichen Disclaimer, der gilt natürlich auch hier. Auf jeden Fall ein großes Paket des optimistischen Pessimisten, wie er sich selber nennt, Christoph Gerber. Auf geht's! Erstmal herzlich willkommen, Christoph Gerber. Wir kennen uns ja, weiß ich nicht, schon seit zig Jahren irgendwie. Du warst mal in der Branche noch bekannter aufgrund deiner ersten Gründung mit Lieferando nämlich. Ne? Da ging es bei dir los, oder?
Genau, ich habe 2009 Lieferando gegründet. Und wenn ich jetzt über Lieferando erzähle, setze ich immer so davor, das ist die Old White Man Stories. Ne? Ich komme da teilweise vor wie so ein Großvater, der sagt so, Alter, damals haben wir das so und so gemacht. Aber ich habe Lieferando 2009 mit Kai Hansen und Jörg Gerbig gegründet und fast forward dann 2014 mit Takeaway gemerged und 2016 dann einen Börsengang gemacht in Amsterdam und dann raus. Da eigentlich dann auch operativ komplett mich von dem Thema Food Delivery verabschiedet.
Aber es gibt die Legende, dass du als einer der wenigen deine Anteile, obwohl du operativ rausgekommen lange gehalten hast und sozusagen von dem erheblichen Wertzuwachs, den es da gegeben hat, auch noch nachhaltig partizipiert hättest.
Ja, es war irgendwie klar, dass es nach vorne geht. Ich würde sagen, ich habe von dem, was ich da gemacht habe, kann ich gut von leben. ich kann mich nicht beschweren. Nee, zu dem Zeitpunkt war es so ein bisschen, glaube ich, war 28, als wir erstmal diesen Merger gemacht haben. Und dann war für mich die Frage, was mache ich mit so viel Kohle? oder brauche ich die Kohle? Und es war eigentlich klar, dass Takeaway oder damals Thijsbezorgd, die holländische Firma mit der deutschen Firma zusammen, eher so ein 1 plus 1 gleich 3 war. Und natürlich rückblickend war es die richtige Entscheidung, war es zu dem Zeitpunkt richtig zu sagen, ich setze alle meine Eier in eine Schale oder in einen Korb. Keine Ahnung. So, im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. Es war auch jetzt die richtige Entscheidung, rauszugehen, aber irgendwann zu verkaufen, wenn man sich jetzt den Aktien oder den Sharepreis anguckt, der ja wirklich maximal am Boden ist. Ich glaube, Harvard irgendwie um die 15 Euro und wir sind bei 21 Euro an die Börse gegangen und das Unternehmen hat keinen Umsatz verzehnfacht.
Aber es war zwischenzeitlich Market Cap von der, also ich meine, du hast ja Anteile bekommen dann von der Takeaway-Mutter, ne, also aufgrund der Übernahme.
Ich glaube, ich hatte beim Börsengang über 2% von vom Land, da waren wir auf 1 Milliarde bewertet. Kann man alles nachlesen, wenn man sich da durch die Zahlen graben will. Zwischenzeitlich waren wir dann bei irgendwie 21 Milliarden
Market Cap. Okay.
Und ich glaube, jetzt sind wir bei 3,53, können wir mal ganz gucken. Takeaway Market Cap ist heute, und wir heute sind wir Mittwoch, 6. Juli um 9.15 Uhr. Ja, Market Cap von 3 Milliarden, allerdings sind ja die ganzen Zukäufe und es gibt deutlich mehr Aktien. Und der Aktienkurs ist bei 13,70 Euro und wir sind bei 21 Euro an die Börse gegangen. Also eher ziemliches Autsch.
Aber wenn man jetzt am Peak verkauft hätte, das wäre natürlich dann absolut gigantisch gewesen. Ich meine, da hat man dann irgendwie mit 2% von 20 Milliarden, das ist natürlich schon so absolut larger than life. Aber da hast du wahrscheinlich nicht alles perfekt getimed. Wer hat das schon?
Ich hab weit davor verkauft. Okay, also ich bin keiner, der... du hast mal mit Sven so eine Wette geguckt, wie viel dreistellige Gründer gibt es in Deutschland?
Ne? Ja, genau.
Also ich bin definitiv nicht dreistellig.
Was ist denn ein spannender Punkt? Was ist denn deine These dazu? Also ich habe da immer die Diskussion aus deiner Sicht, wie viele Menschen, die wirklich aus eigenen Mitteln im Digitalbereich in Deutschland so in den letzten 10, 20 Jahren wirklich über 100 Millionen netto Vermögen aufgehört.
Also Nettovermögen ist für dich Cash. Wirklich liquid. Also ja, Cash oder ist man da irgendwie in Häusern und so, aber initial aus digital rausgezogen.
Genau, oder was man heute noch, also jetzt während wir jetzt sprechen, liquidieren könnte, weil man halt einfach die Aktien verkaufen könnte. Der jetzige Kurs würde das hergeben. Und ja, klar, jetzt nicht Wohneigentum, so wie das diese Definition ist, ja, glaube ich, das, was du liquidieren könntest, ja. Was glaubst du? Nicht so viele, ne?
Nicht so viele. Ich glaube, wenn du jetzt den Hanno von Personio anguckst, der wäre wahrscheinlich auch dreistellig von seinen Anteilen.
Und aber da kann ich liquidieren.
Na klar, wenn er sagt, er verkauft für 500 und dann hat er noch 20%, dann hat er auch nur 100 Millionen.
Ja, okay.
Keine Ahnung, wie viele Liquidpreps da drauf sind. Wie viele Leute wirklich über 100 Millionen haben? Keine Ahnung, 50? Also, wen gibt es denn da? Wer waren die Jungs, die an SAP verkauft haben? Die,
Signavio?
Genau, ich glaube, die hatten deutlich über 10% noch. Der Relayer-Gründer, der war auch Josef, wahrscheinlich auch über 100.
Die Zalando-Gründer auf jeden Fall.
Die Adjust-Gründer, Paul und Christian Henschel, denke ich auch.
Übrigens, also da hast du ja auch Geld, da warst du ja auch investiert, ne? Also du bist ja da, also um deine Reise so ein bisschen vorzuschreiben, das war ja sozusagen eines wahrscheinlich von deinen besten Business Angel Investments, oder?
Es war wahrscheinlich das einzig gute. Also, okay. An alle anderen, ich habe auch andere gute gemacht, aber wir waren damals einer der ersten Kunden von Adjust und dann habe ich ein bisschen Kohle genommen, ich glaube 100.000 damals und gesagt, komm, die packe ich rein auf eine 10 Millionen Bewertung und dann wurden die für knapp 1 Milliarde verkauft. Also war jetzt kein schlechter Deal.
Ja, okay.
Aber ehrlich gesagt war es auch die größte Wette, die ich hier gemacht habe. Und wenn man dann im Nachgang überlegt, wieso habe ich die Wette gemacht, weil ich nicht besser war als die Gründer. So, weil ich einfach sage, die Jungs waren, Paul und Christian sind sowas von gut, da gebe ich mein Geld rein. Und viele, viele Investments, die ich danach auch gemacht habe, rückblickend immer mit der These, ja, könnte ja funktionieren und so ein bisschen hier und ein bisschen da. Und ich kann ihnen ja helfen mit Netzwerk und schieß mich tot. Also keine eigene Hybris. Viele investieren ja auf der These, ich kann da irgendwie helfen, ich kann unterstützen. Oder wenn man sich überlegt, was sind die richtig guten Investments, auch wo ich hätte investieren können, sind alles Gründer, wo man nicht helfen kann. So, sie sind eigentlich 10-mal besser als ich. Und das Einzige, wenn du überlegst, wieso habe ich da damals 100.000 reingegeben, was relativ viel Geld war, ist immer noch viel Geld, aber für mich in dem Zeitpunkt war es sehr, sehr viel Geld, Weil die Jungs so viel besser waren als ich.
Das heißt, deine Investment-These bei Angel Investments oder Ähnlichem ist dann immer so, sind die Gründer deutlich besser als du und du erkennst das und dann sagst du, okay, dann gehe ich da rein.
Genau, aber es gibt nicht viele Gründer, wo ich sage, die sind besser als ich.
Okay.
Nein, also ich sag auch, ich bin kein guter Investor. Ich bin eher ein optimistischer Pessimist. Ich sage, am Ende ist, glaube ich, das Endziel immer gut. Oder das Endergebnis muss gut sein, davon gehe ich aus mit so einem bisschen stoischen Urglauben. Aber ich glaube, ich bin kein guter Investor. Ich investiere, wenn mein Mitgründer Kai Hansen, der ist relativ aktiv, wenn der investiert und sagt, hier gehe ich rein, dann sage ich, okay, dann mache ich genau den gleichen Betrag wie du, aber ich will in der Treuhand drunter gehangen sein. Ich will nicht auftauchen am Cap-Table, ich will nicht steuerlich, ich will nicht zum Notar rennen, ich will keinen Ärger damit haben. Also ich bin sehr, eigentlich investiere ich nicht, weil ich bin ein miserabler Investor.
Okay, aber du hast also trotzdem ein sehr, sehr guter Operator offensichtlich, Lieferando, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Danach hast du eine nächste Firma gemacht, ziemlich überraschend, wenn man so ein B2C-Play gemacht hat wie Lieferando, da warst du auch fürs Marketing verantwortlich, muss man wissen. Und dann hast du dir eine Nische ausgeguckt, die ihr jetzt gerade mit Talon One bearbeitet, das schon seit ein paar Jahren, mittlerweile auch eine recht große Firma, 200 Leute Größenordnung, aber eine Firma, die man nicht so kennt, weil sie im B2B-Bereich tätig ist. Was macht Talon One in ein paar Wochen?
Talon One macht ganz billig gesagt Coupons und Discounts. Wenn du auf Adidas gehst und einen Discount bekommst von 25%, dann ist das Talon One. Wir sind so ein bisschen der Hammer und der Schraubenzieher für Gutscheine, Discounts, Loyalty, Product Bundling, alles, was mit der Incentivierung von Nutzer zu tun hat.
Aber ihr seid jetzt nicht selber, also ihr seid sozusagen das Dashboard oder die Software, die das für den jeweiligen Unternehmen ermöglicht. Also wenn man Gutscheine machen möchte im größeren Stil, dann nimmt man euch dazu, um das besser managen zu können, um das besser steuern zu können. Also so eine Art, ich stelle mir das so vor, wie so eine Softwareumgebung, wo man halt seine ganzen Gutschein- und Loyalty-Themen drüber abwickeln kann.
Wir sind im Prinzip die Infrastruktur. Wir sind ziemlich langweilig. Wir sind nicht intelligent, wir machen kein Bitcoin, wir machen kein Machine Learning, keine AI, kein Web 3.0, kein Web 4.0. Wir sind wirklich nur ein ganz stupider Coupon-Generator, wenn du es runterbrechen willst. Das aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und es war so ein bisschen, wir haben das bei Lieferando eigentlich in der Version 1 gebaut. Und als ich bei Lieferando raus war, ich kriege immer noch LinkedIn-E-Mails am Sonntagabend so, du Vollarsch, meine Pizza ist kalt, ich verklag dich jetzt, ich will meine 10 Euro für meine Pizza zurück. Und ich sagte, ich will nie wieder B2C machen, das ist sowas von nervig und so ein Rat Race. Und wenn man sich kein T-Mobility anguckt und die ganzen, ein Trendthema alle rauf, so war es ja bei uns auch, ich wollte ein Produkt bauen, wo ich mich sehr, sehr stark aufs Produkt fokussieren kann und wir eigentlich über die Qualität des Produkts verkaufen können. Wenn man ehrlich ist, ob man jetzt ein Tiermobility oder ein Voi nimmt, ob man einen Lieferando genommen hat oder einen Lieferheld, Pizza.de, ist am Ende alles gleich. Ist wirklich total egal. Und da habe ich gesagt, ich will eigentlich was bauen, wo wir uns fokussieren. Ich will was bauen, wo wir langfristig am Produkt arbeiten können und was ich selber gern gekauft hätte. Plus alles anders machen oder die Sachen anders machen, die mich genervt haben, als ich auf der Käuferseite war von Software.
Und man muss dazu auch sagen, ihr seid irgendwie jetzt mit dem Modell sehr erfolgreich, aber auch sehr quiet. Also ne, während Lieferando ja jede Finanzierungsrunde damals announced hat oder das ja auch üblich war, auch jetzt sieht man das, sobald irgendwo im B2C eine größere Runde kommt, wird die auch richtig PR-mäßig genutzt. Das ist bei dir nicht so. Ich habe von dir schon vor Jahren mal mitbekommen, ihr habt sehr prominente Investoren, aber das ist teilweise gar nicht so öffentlich bekannt.
Ja, wenn sich jemand die Arbeit machen würde und ins Handelsregister guckt, dann kostet, glaube ich, einen Euro oder so ein Abruf. Oder wahrscheinlich kann man seinen Notar seines Vertrauens fragen, dann zieht er ihm das auch. Ja, ich bin so ein bisschen, für mich sind, auch wenn man sich die letzten Jahre die Finanzierungsrunden anguckt, was da finanziert worden ist, sage ich auch meinem Team, die Finanzierungsrunde heißt nur, dass jemand stupid enough to believe in our idea.
Okay.
Und irgendwie habe ich es geschafft, jemanden davon zu überzeugen, uns Geld zu geben auf einer Vision, die zu 90% kompletter Schwachsinn ist, wenn man sich die Failure Rate anguckt. Und wie in der Branche oder generell Finanzierungsrunden zelebriert werden als irgendein Achievement und dann sich aber anguckt, wie viel Geld im Markt ist, wie viele Runden da dran sind und sich jetzt anguckt, was alles anfängt zu crashen, ist für mich eine Finanzierungsrunde kein Indikator für die Qualität eines Unternehmens oder für die Qualität unserer Unternehmung und unserer Reise. Das heißt nur, dass jemand dumm genug war, uns weiter Geld zu geben.
Aber zumindest hast du von den Leuten, die euch Geld gegeben haben oder von generell Geld geben, hast du die Allerschlauesten zumindest jetzt für Till & One gefunden. Also da gibt es irgendwie eine Geschichte oder auch da muss man aufklären. Warren Buffett, Umfeld und ähnliches, Berkshire Hathaway ist auf einmal da bei dir am Start.
Ja, einer der Freunde von Warren Buffett. Warren Buffett hat mir im Interview gesagt, wenn er einer Person Geld geben würde, um das für ihn zu managen, dann wäre das Greg Alexander. Und Greg ist bei uns Gesellschafter. Geiler Typ, kriegt die E-Mails immer noch ausgedruckt und läuft dann wohl durch New York und liest die. Gibt kein Bild von Greg. Und wenn er E-Mails antwortet, kommt jemand Comic Sans in Blau.
Okay. Aber okay. Wie kommt so ein Typ an euch? Also wie kommst du zu unseren Typen?
Der hat sich den ganzen Delivery Market angeguckt und da hatte ich mal einen Call mit dem, meine viel so Research im Hintergrund. Und dann hatte ich gesagt, was machst du jetzt? Dann habe ich dem das erzählt und dann meinte er, versteht er nicht ganz, aber scheint irgendwie Sinn zu machen. Und dann hat er gefragt, ob er investieren kann. Und dann hat er ganz früh mit seinem eigenen Geld privat bei uns Geld reingesteckt.
So, und es hat ja irgendwie offensichtlich sich gelohnt. Ich meine, jetzt bei 200 Leuten kannst du sagen, was für eine Umsatzdimension ihr aktuell so habt?
Jetzt muss man hier sich verklausulieren. Wir gehen auf gut zweistellig Millionen Annual Recurring.
Okay, wow. Also wenn man das
also
jetzt
wir
mal...
Sind über, wir sind deutlich über zweistellig. Also jetzt krepeln ja nicht bei irgendwie 10 rum. läuft soweit ganz gut.
Und das ist Annual Recurring Revenue. Also lass mal sagen, es sind 20. Da hat man ja zuletzt irgendwie bis vor ein paar Monaten also Multiples gesehen von, weiß ich nicht, 50, 60, 50. 70.
100, 180. Also ich meine, persönlich, keine Ahnung, ich so ein bisschen so, vielleicht ist es eine 100. Wenn wir jetzt 20 nehmen, dann wären wir auf 100, wären wir was 2 Milliarden wert. Glaube ich jetzt persönlich nicht, dass wir auch diese 100er Multiples, dass die nach hinten raus funktionieren. Ist auch nicht so relevant für uns. Ist vielleicht eher ein Problem, also es ist ein Problem auch intern, wenn die Teams dann fragen, was ist eure Vision? Und ich und mein Mitgründer Sebastian sagen so, was ist denn unsere Vision? Wir wollen eigentlich eine geile Firma bauen. Die Endvision ist, eine geile Firma zu bauen, die ein guter Arbeitgeber ist, wo die Leute sich wohlfühlen, wo die Leute respektiert werden, wo die Leute sich entwickeln können und nicht eine Firma, die auch durch PR irgendein Image aufbaut, wo wir dann irgendwie reingezwungen werden in der Kommunikation und in der darauffolgenden Kommunikation, irgendwelche Luftschlösser aufrechtzuerhalten, vor allem jetzt in der Zeit. Mhm. So. Und also ich würde sagen, uns geht's gut, wir sind stabil, wir wachsen, wir haben ein gutes Team.
Und wie, also deine Bewertung, weil du es gerade so sagtest, ne, die ist dann von bis, also ne, sag mal,
ich kann es nicht sagen, ich sag, unsere letzte Bewertung war, kann man ja auch nachlesen, unsere letzte Bewertung war 330 Millionen Euro, aber es war vor anderthalb Jahren, da ist Tiger reingegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, Tiger-Bewertungen spielen keine, haben nichts mehr mit dem Markt zu tun. Würde ich fast unterschreiben, ehrlich gesagt. Deshalb ist diese Bewertungsthematik ist so ein bisschen, ja, das kannst du nichts von kaufen. Am Ende ist deine Firma das wert, was am Ende an der Börse da steht. Und auch das erst nach deinem Lockup, also in einem Jahr später oder 6 Monate später. Oder was der Private Market bereit ist, für deine Firma zu bezahlen. Da kannst du dir so viele Luftschlösser aufbauen mit tollen Bewertungen und irgendwelchen Bewertungsmechanismen im Hintergrund, spielt überhaupt keine Rolle. So, dann bist du auf dem Papier Multimilliardär. Wenn dann jemand am Ende dir nur 100 Euro für deine Firma gibt, dann kannst du dir auch nichts zu kaufen.
Da kommen wir gleich mal zu. Aber jedenfalls sehr beeindruckendes, sozusagen persönliches Muster bislang. Ne? Lieferando, sehr groß geworden, dann Tail and One, ein, zwei Business Angel Investments haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Also insofern, du weißt schon, wie die Branche tickt und kennst den Markt nun sehr, sehr gut. Und deswegen dachte ich, wir sprechen jetzt auch gar nicht so viel nur über dich, sondern gemeinsam oder mit dir über die großen Themen und machen so ein bisschen das, was wir zuletzt ja auch mit Pip oder mit Flo Heinemann gemacht haben, einfach mal so ein bisschen so ein Marktbeobachter, der keine Angst hat, Sachen zu sagen und ein bisschen seinen Blick zu teilen und gehen mal so ein bisschen durch die großen Themen. Und das erste Thema, was sich da aus meiner Sicht anbietet, ist aufgrund deiner Lieferando-Vergangenheit, dass du zumindest mal ein bisschen eine Einschätzung gibst, wie guckst du auf diesen Markt, auf den ja gerade alle gucken, diese Flash-Lieferdienste, Gorillas, Getir, Flink und Co. Das ist ja schon nicht das gleiche wie Lieferando, aber es ist ja zumindest hat eine gewisse Nähe, oder?
Ja, schon. Also im Prinzip irgendwie eine Essensversorgung der breitere Bevölkerung. Ich glaube, man kann da schon Parallelen ziehen, vor allem im Hinblick jetzt auf Rezession und die Inflation, das Geld, was die Leute haben. Ich würde sagen, man sieht es ja auch in den Börsenkursen von DoorDash, von Delivery Hero, vom Takeaway, dass der gesamte Sektor unter massivem Druck ist und in gewisser Weise auch berechtigt. So, weil eine komplette Takeaway beispielsweise überall, dann noch USA gekauft, UK gekauft, alles ist Größen, aber irgendwie Größen waren dahinter. Ich glaube, das ist auch in einer gewissen Weise bei Gorillas ist Größenwahn oder bei Größenwahn ein großer Faktor. Flink finde ich sehr gut, einfach nur ruhig weitergemacht. Aber funktioniert das Modell an sich? Keine Chance. Also das Modell funktioniert in einem sehr kleinen Markt. Ich glaube, Leute mit einer gewissen Einkommensgröße sind bereit, die für so ein Modell zu zahlen. Aber das Modell, das sagt, du kriegst innerhalb von 15 Minuten oder 30 Minuten Essen geliefert für keinerlei Mehrkosten oder 1,90 Euro. Aber the cost of goods sold, also die Milch kostet genauso viel wie im Supermarkt. Du brauchst aber überall Infrastruktur, überall Lager. Kann nicht funktionieren. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, die öffentlich verfügbar sind, wie viel der Orders incentivized sind, also durch Gutschein oder irgendeine Art von Promotion gefördert sind, landest du irgendwo zwischen 80% und 50% der Actual Orders, die irgendeine Art von Incentive mit dabei haben. Und dann sagst du, es gibt einen Landgrab. Ja, aber ich sag, wenn ich dir sag, hier komm, Philipp, du kriegst 10 Euro und du musst mir aber nur 5 Euro zurücküberweisen, dann bist du ja die ganze Zeit dabei, mir 10 Euro zu überweisen. So, also wenn ich dir was schenke und du sagst, ja geil, guck mal, super Geschäftsmodell, ich schenke dir den ganzen Tag, schenke ich dich mit Scheiße zu. Und dann willst du mir noch erzählen, das ist ein super Businessmodell. Ja, klar nimmst du das. Aber funktioniert das am Ende? Funktionieren die Unit Economics? Das ist so ein bisschen, du zeigst auf der einen Seite, denkst du, es würde funktionieren, weil die Nutzer das nutzen, aber das, there's no way to profitability.
Wir hatten vor ein paar Monaten mal telefoniert und als es relativ frisch war, das Modell, und da hatte ich dich auch gefragt, wie siehst du das? Und da hast du gesagt, naja, eigentlich ist das gleiche Spiel, was ich von früher von Lieferando kenne. Es geht darum, den Warenkorb irgendwie zu erhöhen. Also es muss den Gorillas und Co. gelingen, dass das, was da von den Kunden bestellt wird, irgendwie immer größer wird. Nur dann kann es funktionieren. Und dann hast du mir erklärt, wie wahnsinnig schwer es ist, oder bei Lieferando gewesen ist, den Warenkorb, also von man bestellt 2 Pizzen und kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 10 Euro, und das auf 20 oder 25 hochzuziehen pro Order. Das ist euch wahnsinnig schwer gefallen. Deswegen sagst du, das wird denen auch wahnsinnig schwer fallen, dann vom Motto nach.
Ja, ich glaube, wir haben 3-4 Jahre gebraucht, um den Warenkorb von 15 auf 17 Euro zu erhöhen.
Okay.
Jetzt kannst du argumentieren, die Welt ist weiter, Business Analytics sind weiter, die Qualifikation, also wir hatten ja von nichts eine Ahnung, als wir Lieferando gemacht haben. Und der Markt an sich hat sich ja extrem stark entwickelt mit statistischen Modellen etc. etc. Aber einen Warenkorb bei Gorillas oder Flink von 15, 20 Euro auf 40, 50 Euro hochzubekommen, ist meiner Meinung nach ein Ding der Unmöglichkeit. Dass man sagt, man kriegt das für eine kleinere Zielgruppe hin. Leute mit einem gewissen Einkommenslevel. Auf jeden Fall. Dass in Deutschland oder Berlin zum Beispiel jemand sagt, okay, ich zahle jetzt für eine Milch 4 Euro oder 5 Euro, wenn der Späti 100 Meter um die Ecke ist. Plus man macht eine bessere Auslastung der Fahrer, sodass man mehrere Touren hat, aber man dann im Gegenzug 2 Stunden warten muss. So, wann bestelle ich Gorillas, wenn ich ein Flash oder wenn ich noch einen Brei brauche oder noch Haferflocken brauche für meine Tochter zum Morgen zum Frühstücksmachen, da zahle ich aber 1,50 Euro für die Haferflocken, da zahle ich auch gern 2 Euro Liefergebühr. Funktioniert das nach hinten raus? Nein.
Okay, das heißt, da bist du extrem skeptisch, aber ist ja eine klare Ansage. Ich meine, du hast jetzt vor allem Insights, und wenn man das hört, wie ihr da an dem Warenkorb gearbeitet habt, scheinbar über Jahre, dann gibt es ja kein gutes Gefühl.
Ich glaube, es gibt eine Berechtigung fürs Geschäftsmodell und ich glaube, es gibt auch eine Berechtigung für die Existenz dieser Player, aber nicht mit den aktuellen Metriken, mit denen gearbeitet wird. Ich glaube, nicht in der Breite und nicht mit dem Preisangebot und nicht mit dem Lieferversprechen. Oder man muss den Preis für die Lieferung erhöhen oder man muss das Preis für das Inventar erhöhen. Man muss die Gebiete verkleinern und dann gibt es in einzelnen Bereichen in Berlin, in Hamburg, in München, in Düsseldorf, in Köln Orte oder Einzugsgebiete, in denen geliefert wird. Aber zu einem ganz anderen Preispunkt, dann ist es auch kein 1 Trillion Market, Total Addressable Market anymore.
Dann ist es aber so, also sind die Firmen auch keine Unicorns, sondern dann sind es halt, sagen wir mal, ja, clevere Firmen irgendwo in der Nische, mit denen man Geld verdienen kann. So ein bisschen so wie bei WeWork. Es klappen einige Häuser, haben ja gut funktioniert. Also es gibt irgendwie WeWorks, die trotz allem irgendwie sehr gut funktioniert haben, aber das Gesamtkonstrukt war dann schwierig. Ne? So würdest du
es
wahrscheinlich
auch sehen. Ja, aber es gibt es ja oft, dass man sagt, okay, ah, hier Berlin-Mitte funktioniert. Ja klar funktioniert Berlin-Mitte. Alles voller Startup-Leute, die, keine Ahnung, average 120.000 verdienen. Early Adopters und die sagen, ja geil, ich hole mir meinen Oatly über Gorillas. So, funktioniert das in der breiten Masse? Auf keinen Fall. Nicht zu dem Preis.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu, das weiß ich selber und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mails suchen, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos Alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR. Zurück zum Podcast. Nächstes großes Thema, wie siehst du die, diese, hast du gerade auch schon erwähnt, die verschiedenen Roller-Plays. Also da gibt es ja auch Tier und Voi und Lime und also auch eine große B2C-Welle. Da ist auch eine Meinung zu.
Ich glaube, jede Ära hat so ihre Hype-Themen. Ich glaube, wir hatten am Anfang Lieferservices, das war die Welle, bin ich mitgeritten. Was kam danach bis zum Mobility? Hast du eine Idee? Ich weiß es nicht.
Also gut, E-Commerce war immer so ein bisschen da, ne? Dann, was weiß ich, meine, aber davor waren die ganzen Deal-Seiten, Groupon und Daily Deal und sowas.
Ah, genau. Das war so parallel zu uns.
Was kam denn dann noch? Es gab mal hier die auch krass, diese Umzugsdinger.
Movinga. Aber gab es aber nur zwei. Move 24 und Movinga. Genau, dann gab es irgendwann. Fast Forward gibt es jetzt. Genau, dann gab es Tier, Mobil-Tier, die ganzen Scooter-Dinge und dann halt Fast Delivery. Ne? Also das ist so diese drei, für mich zumindest einfach zu benennenden Trends. Bei den Scootern sieht man ja schon, die Hälfte der Dinger ist pleite und ist weg. Wenn man jetzt Tier, Voi, sieht man wenig. Aber wenn man sich Tier, Mobility anguckt im Vergleich zu Bird, ich so, am Ende sind die Modelle. Und jetzt wird Tier Mobility aufschreien und ich kriege wahrscheinlich eine WhatsApp von einem der Gründer und sage, das stimmt alles nicht. Aber am Ende ist es ein Fahrradverleih mit einer App dahinter. Und jetzt kannst du argumentieren, ja, wir haben noch Auslastung, wir haben hier Batteriemanagement und wir haben intelligentes Platzieren der Roller und schieß mich tot. Aber am Ende hast du ein extrem Asset-Heavy-Business mit 135.000 Rollern, Scootern, Fahrrädern, keine Ahnung, Skateboards, was da noch kommt. Und bist in 175 Städten in 19 Ländern. In jeder dieser Stadt brauchst du irgendwie einen Hub, der die Dinger repariert, der die Dinger sich anguckt, der die Dinger lädt, der die Akkus austauscht. Es ist nicht mehr als ein Fahrradverleih mit einer App für mich. Ist, glaube ich, kein geiles Business. Oder also kann geiles Business sein, aber es ist kein Tech-Business. Nicht alles, was eine App hat, ist ein Tech-Business. Wenn man sich die Bewertung anguckt, ein Bird ist für 2,3 Milliarden an die Börse gegangen, ist jetzt 116 Millionen Euro wert. Die haben insgesamt 280 Millionen geraced.
740 Millionen Euro geraced und sind jetzt 116 Millionen Euro wert.
Okay, das war nicht sehr effizientes so, Geld. Ne?
Das ist doch nicht geil. Und dann sagst du, was ist der Umsatz von Bird war in 2020 oder 2021 200 Millionen Umsatz und 200 Millionen Verlust. Und T-Mobility hat gesagt, sie machen in 2021, planen sie 120 Millionen Umsatz. Und der Verlust war in 2020 80 Millionen. Jetzt sagst du, okay, steigt nicht im gleichen Maße, werden profitabler. Sagst du, die haben 100 Millionen Verlust. Wieso soll Bird nur 5% von dem wert sein, als Multiple von dem, was Tier wert ist, mit keine Ahnung, 2 Milliarden? Erklär, auch wenn Tier viermal so gut ist, ist Tier keine 2 Milliarden wert. Und natürlich kannst du sagen, ja, wir machen hier Sustainability und blablabla und schieß mich tot. Aber ist deshalb Tier Mobility 2 Milliarden wert oder 2,5 Milliarden? Auf dem Papier gerade noch ja, weil es keine Anschlussrunde gab. Zumindest keine Anschlussrunde, die irgendwie announced worden ist. Und es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt auch noch die hohen Bewertungen haben. Ich sage, das große Awakening kommt, wenn die Anschlussfinanzierungen kommen. Und dann wird Tier keine 2, noch was Milliarden mehr wert sein, sondern wahrscheinlich eher 300.
Also es werden in den nächsten Monaten wahrscheinlich einige Unicorns auch wieder verschwinden. Also von Firmen, bei denen wir dachten, das sind Unicorns oder die es auch waren auf dem Papier, die dann das nicht halten können.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, viele dieser Firmen, waren die wirklich ein Unicorn? Also ist dieses Unicorn, vor 10 Jahren war ein Unicorn was ganz, ganz Besonderes. Und jetzt ist halt jede dritte Firma ein Unicorn. Wenn wir geraced hätten im November, Dezember, wahrscheinlich Oktober, November letzten Jahres, wären wir auch ein Unicorn gewesen. So, wäre das der echte Wert unserer Firma? Hätte ich mich damit wohl gefühlt? Nein. Weil es wäre ein Ego-Push, wenn sie sagen, ah, geil, guck mal, ich bin ein Unicorn. Als wir mit Takeaway den Börsengang gemacht haben für 1 Milliarde, war das, wow, 1 Milliarde Börsengang in 2016. Das war the big shit. Jetzt guckt ihr Adjust an. Adjust hat für fast 1 Milliarde verkauft. Für so eine Zwischenmeldung auf Gründerszene. Vor 10 Jahren wären alle im Kreis gesprungen. Ich meine, hier Deutschland, neues Tech-Mecker. Aber so was, so eine Nebenmeldung. Also no one gives a shit, wenn du 1 Milliarde wert bist. Jetzt musst du ein Center-Corn, Dicker-Corn, irgendwas sein, dass du
den Headline bekommst. Wie sind denn deine Erfahrungen mit den Terms? Also das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, da bist du jetzt auch drin, wenn man halt heute solche hohen Bewertungen durchsetzt, dann kriegt man es irgendwie hin, oder auch wenn man jetzt Anschlussfinanzierung überhaupt bekommt, dann kriegt man es hin, aber häufig gibt es ja dann extrem problematische Strukturen für die Gründer. Das heißt, man hat dann diese Bewertung auf dem Papier, haben wir ja schon auch in verschiedenen Podcasts immer mal wieder so gehört, dass dann halt irgendwie die Gründer erstmal gar kein Geld bekommen bei einem Exit, sondern erstmal bekommen alle, dass die Investoren ihr Geld zurück, häufig dann bekommen die Investoren ihr Geld zurück, dann nochmal ihr Geld und dann bekommen erst die Gründer irgendwie pro sozusagen den normalen Share, den sie eigentlich haben. Es gibt ja wahnsinnig viele Daumenschrauben. Erzähl mal so ein bisschen.
Ich glaube, so ein bisschen auch bei den Runden und bei den Firmen, die man sieht, sage ich mir immer, if it's too good to be true, it's probably not true. Und das siehst du bei vielen Runden und bei vielen Bewertungen und bei vielen Kommunikationen. Du denkst, irgendwas fühlt sich da nicht richtig an. Und dann sprichst du mit anderen Investoren und dann merkst du, okay, there's a lot of noise und Smoky Mirrors. Bei N26 hat man gehört, die Jungs haben eine garantierte Verzinsung rausgegeben bei ihrer Runde. Das heißt, du kannst den Investor, ich meine, das sind jetzt nicht die N26-Zahlen, aber du sagst, du kriegst 1 Milliarde auf einer 9 Millionen Pre, bist dann 10 Milliarden Post wert und garantierst dem Investor keine 25% Verzinsung. So, dann heißt, das heißt, dass der, bis die Liquidation, also bis der Investor sein Geld zurückbekommt in einem Trade Sale oder in einem IPO, kriegt der Investor garantiert 25% auf seine 1 Milliarde pro Jahr zurück. Ganz einfach gerechnet, ohne Zinseszins, machst du nach 4 Jahren, kriegt der Investor 1 Milliarde zusätzlich zu der 1 Milliarde zurück, hat er dann noch eine Liquidpref drauf und das Unternehmen wird dann für 5 Milliarden verkauft, weil der Markt nicht mehr das ist, was er jetzt ist oder wie er jetzt war im Ende des Jahres. Dann hast du eine 5 Milliarden N26-Verkauf, gibt es 1 Milliarde an den Investor.
Also Liquidation Preference? Also erstmal bekommt man das Geld, ne, das ist rein der Investor zurück?
Erstmal bekommt er die 1 Milliarde zurück, dann bekommt er nochmal 1 Milliarde zurück, weil es 4 Jahre gedauert hat an Zinsen. Genau. So, dann bist du bei 3 Milliarden, den du noch verteilen kannst. Dann hast du andere Investoren, die dahinter hängen, so nochmal 1 Milliarde weg. Dann hast du 2 Milliarden und dann kommst du auf an, dass du eine anrechenbare oder eine nicht anrechenbare Liquidpref
Wenn du nicht anrechenbare hast und du hast nur noch 10% als Grund an dem Laden, bei einer nicht anrechenbaren Liquidpref, genau, dann kriegt der, hat der Gründer 90, der haben die Investoren 90, dann kriegst du am Ende von den 3 Milliarden, die übrig sind, kriegst du 300. So.
Immer noch sehr viel Geld, aber deutlich andere Liga, als man ursprünglich dachte dann, ne?
Genau, so, wir hatten noch die andere, kriegst du 200 statt 500. So, und dann, wenn du jetzt dann noch so bei Airbnb hattest, genauso, die haben eine Kreditlinie aufgenommen, wo sie verpflichtet sind oder verpflichtet waren, ein IPO zu machen oder zu sehr schlechten Terms zu wandeln. So, und dann hast du auch das Größte, was die Unternehmen jetzt ja wollen, ist irgendwie eine Downround zu verhindern auf dem Papier. So, aber die Terms dahinter, das heißt, wenn jeder jetzt irgendwelche großen Runden sieht, muss man sich fragen, was sind die Terms dahinter? Wie viele Liquidprefs sind da drauf? Was sind eine vierfache Liquidpref? Und dann sagst du, wenn du ein Unternehmen hast, was eine Milliarde wert ist und du raise 200, hast du aber eine vierfache Liquidpref drauf.
Dann werden erstmal 800 abgezogen.
Vielmals. Wenn 800 abgezogen, dann wirst du für eine Milliarde verkauft. So, dann bist du am Ende bei 200, ist der Kuchen 200 Millionen groß. Das ist ein riesiger Unterschied zu einer Milliarde. Und so kommst du ganz einfach auf deine Nummern. Und wenn ich eine Firma habe, die an sich irgendwie, wo ich weiß, irgendwie macht die Geld, die wird für eine Milliarde verkauft, ich investiere auf eine Milliarde und kriege eine vierfache Liquidpref drauf, be my guest, ich gebe dir deine große Bewertung. Philipp, ich investiere, ich würde gerne auch auf ich würde auch in die UMR investieren, auf einer 30 Milliarden Bewertung, wenn du willst. Mit einer zehnfachen Liquidpref, ich gebe dir eine Million. Dann kannst du rumgehen und sagen, bist der größte, tollste Eventveranstalter der Welt. So, ja, nehme ich. Kein Problem, weil dann mache ich 30 Millionen aus dem Ding in den nächsten paar Jahren.
Aber was wir jetzt schon so raushören können, wenn man jetzt so die Themen durchgeht, ist, es gibt halt schon ein krasses Erwachen. Was sind wirklich wertvolle Firmen? Was waren Bewertungen? Wo waren Bewertungen auch noch sozusagen dann künstlich hochgedrückt? Was für Modelle entpuppen sich jetzt auch in der Krise als gar nicht so stabil? Deswegen mal die Frage, wo siehst denn du am Ende Modelle, die wirklich auch uns als Land vielleicht, die aus Europa kommen, aus Deutschland kommen, die wirklich funktionieren können auf einem größeren Scale. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen kleineren Bootstrapped One-Man-Businesses, Amazon-Shops oder sowas, sondern so, wo siehst denn du neue Modelle, die größere Art, wo du sagst, okay, das kann jetzt wirklich funktionieren, da könnte eine industrielle oder wirtschaftliche Zukunft, technologische Zukunft liegen. Hast du was im Blick? Also siehst du irgendwelche Sektoren?
Flugtaxi. Ich würde Flugtaxi, habe ich ja drauf gewettet, aber wurde ja nicht angenommen, die Wette.
Genau, das müssen wir mal kurz aufklären.
Vom Frankie Boy.
Also, müssen wir mal kurz aufklären. Das ist, da bist du kein, also, das ist jetzt ein bisschen Ironie von dir. Werde ich noch nicht
ausreichen. Nee, ist mein voller Ernst. Also, ich will nicht sagen, es ist nicht ganz unser Theranos, weil deutlich kritischer betrachtet und ich glaube, so richtig geglaubt hat es. Hoffentlich in Deutschland keiner.
Nee, was bist, die Geschichte, bist du so skeptisch? Ich meine, es gibt ja da schon auch Beispiele,
wo hat es funktioniert?
Der Plan ist ja, dass es in ein paar Jahren funktioniert. Also ich habe jetzt, also bei Lilium, ich bin jetzt nämlich im Detail drin, aber
ja, der Plan ist auch, dass wir seit 2019 Robotaxis haben. Eine Million vom lieben Elon Musk. Also der Plan ist auch, dass wir Mars besiedeln. Der Plan ist auch, okay. Also ich kann ganz viel sagen, mein Businessplan hat auch gesagt, wir sind ganz woanders jetzt. Ich glaube, also Lilium halte ich für das absolute, ich rede ganz über, Lilium ist das Luftschloss überhaupt. Und es ist so ein bisschen interessant zur Seite, weil du denkst, wie können Leute, who buys that shit? Wer glaubt den Mist? Und wenn du das ganz schöne Artikel im Manager-Magazin, wo dann Lilium rausgeht, sagt, ja, wir haben hier einen 4,5 Milliarden Contract gemacht mit einer südamerikanischen Airline für unsere Flugjets. Und dann guckst du dir dann hat der Manager Magazin ganz gut rausgefunden, guckst du dir das an. Das ist eine Absichtserklärung, die bezahlt worden ist. Eine Absichtserklärung. Also nichts, das ist das Papier nicht wert. Wir haben bei Lieferando, als wir unser erstes Cap Race gemacht haben, hatten wir Absichtserklärung. Und dann meinte Jörg Windbrücker von Capnamic irgendwann zu uns, Jungs, das nächste Mal, wenn ihr eine Absichtserklärung von 20 Unternehmen einsammelt, datiert die nicht alle auf den gleichen Tag. Weil dann fällt es auf, dass ihr das einen Tag vor der Präsentation gemacht habt. War auch so. Aber eine Absichtserklärung hat keinen Wert. Aber zur Wette. Ja. Wollen wir die Wette erzählen?
Die Wette ist ja, dass du das irgendwie bei LinkedIn sozusagen Frank Thelen eine Wette angeboten hast. Ich glaube, wie viele mussten bis wann fliegen? Was war dein Wetteinsatz?
Nee, er wollte aufs Fliegen machen. Ich habe gesagt, ich wette, dass, keine Ahnung, die 15, 20, 10% vom EBITDA. Wenn die 15% vom EBITDA erreichen, welches sie kommuniziert haben in ihrem Börsenprospekt, dann kriegt Frank Thelen 100.000 Euro von mir. Und wenn sie es nicht schaffen, nur 15%, also ich sage richtig maximal tief gestapelt, wenn sie das nicht erreichen, kriege ich 100.000 von Frank Thelen. Und da er dahinter steht als Investor oder in seiner Kommunikation auch, müsste er eigentlich auch in diesen 15%, also wenn du an die Firma glaubst, dann glaubst du an die 100%, vielleicht glaubst du an die 50%. Aber wenn jemand 15% anbietet, musst du auch eigentlich hinrennen und einschlagen. Die Reaktion war dann aber, dass er zugesagt hat und mich dann auf LinkedIn und auf allen anderen Kanälen geblockt hat, was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, ich würde mit ziemlichem Stechschritt auf die 100.000 zu marschieren.
Aber warum bist du skeptisch? Also sag mal, warum bist du so skeptisch bei dem Modell selber? Also ich meine, andere glauben da ja dran. Und das ist ja eine Geschichte, hatten wir schon, also es gibt einen Investoren, da ist, glaube ich, sind ein paar hundert Millionen reingeflossen. Genau die Zahl kenne ich jetzt nicht, aber da ist...
Es sind aber auch ein paar hundert in WeWork reingeflossen. Nicht nur ein paar hundert, ein paar mehr. Es sind auch ein paar hundert in Klarna reingeflossen. Es sind auch ein paar hundert in Gorillas reingeflossen. Also das zurück zu, wieso kommunizieren wir unsere Runden nicht? Geld ist kein Indikator, Investmentrunden sind kein Indikator für die Überlebensfähigkeit und die Daseinsberechtigung von einem Modell. Nur weil da Geld reinfließt, heißt es nur, dass jemand dumm genug war, in die Idee zu glauben. Es gibt aber auch 5000 andere Leute, die nicht investiert haben. Sagen wir, nur technisch funktioniert es. Was von der Batterieleistung, von der Lautstärke schon Zweifel ergibt. Aber im Zweifel den Angeklagten, technisch funktioniert es. Ein Luftraum, der so highly regulated ist, mit irgendwelchen kleinen Maschinen zu überfluten, wird nicht funktionieren. Ich bin gestern aus Bosnien gekommen. Die Maschine hat sich um eine Dreiviertelstunde verspätet. Wir standen in Sarajevo auf dem Runway. Wieso? Weil der Luftraum über Frankfurt zu voll war. Jetzt packt er nochmal 300 Lilium-Maschinen rein. Oder 400 oder 500 oder 1000 in ganz Deutschland. Auch über Strecken, die nicht, auch wenn du sagst, man fliegt ja nicht Frankfurt an. Man fliegt nicht Berlin an. Wir sind trotzdem durch den Frankfurter Luftraum geflogen. So. Dann hast du Regulated Airspace. Dann hast du, wie stellst du sicher, dass da, wenn da kein Pilot drin ist, diese Maschinen sicher landen, wenn ein Defekt ist? Ein Freund von mir ist Helikopterpilot und du siehst, was da für Prüfungen, wie der kommunizieren muss, während er fliegt. Ist ein Luftschloss. Auch wenn es technisch funktionieren sollte. Und wenn es funktioniert, umso besser. Ich bin gerne, wenn das neue unser Mercedes-Benz wird und wir da Flugpioniere werden, wie mal gestern, dann zahle ich Frank Thelen auch gerne seine 100.000 Euro. Aber ohne, dass er eingeschlagen hat.
Ich meine, es ist ja viele Argumente, die du so bringst. Ich hätte jetzt an eine noch größere Sorge und die hat gar nicht so viel mit der Technik oder mit den hinten raus, ob das klappen kann, zu tun, sondern bekommt man eigentlich jetzt noch das Geld zusammen, du hast ja gerade von der Börsenentwicklung gesprochen, überhaupt diesen Weg dahin zu schaffen. Also das ist ja das, was am Ende vielleicht noch viel konkreter über die Zukunft von verschiedenen Firmen und auch vielleicht von Lilium entscheidet ist. Jetzt ist man an der Börse, das Market Cap ist viel geringer als gedacht. Man hat eigentlich kaum die Möglichkeit, neues Geld aufzunehmen, weil ohne massiv dann zu verwässern. Braucht aber sehr viel Cash, hat keinen Umsatz, planmäßig ja keinen Umsatz, aber dann trocknet das Modell quasi aus und am Ende wird man nie wissen, ob es geklappt hätte oder nicht, sondern man wird einfach nur feststellen müssen, okay, es gibt nicht mehr genug Mittel, das Ding zu finanzieren und überhaupt ins Jahr 25 zu kommen. Das wäre so meine Kernsorge bei dem Blick auf das Modell.
Ja, die sind jetzt so ein bisschen im Tal des Todes, aber dann hängt es ja auch mit Investor-Kommunikation zusammen. Wenn man sagt, man hat noch nie, also Lilium ist ja auch sehr spärlich in dem, was kommuniziert wird. So, die Videos, die sie zeigen, sind immer ohne Sound. Es wird aber kommuniziert, das Ding ist extrem leise und damit keinerlei Belastung im städtischen oder im urbanen Raum. Wieso zeigt man das ohne Sound? Wieso zeigt man auch nie einen richtigen Vorwärtsflug? Dieser leichte Vorwärtsflug ist ja kein Achievement, den die haben. So. Ich glaube, wenn du in der Investor-Kommunikation die Schritte oder die vermeintlichen Erfolge, die Lilium schon hat, die sie in so einer Wolke behaupten, dass sie haben, wenn man die anders kommunizieren würde, dann wäre auch ein besseres Vertrauen da. Wenn man sieht, okay, da ist richtiger Progress. Der wird ja nicht gezeigt. Und dann würde ich auch nicht investieren.
Okay, dann lass nochmal zurückgehen zu der Suche. Siehst du Sektoren, also wir machen jetzt ja sagen auch vielleicht passend zum Momentum im Markt eine große Problemfolge hier, ne? Viele Themen, die nicht so gut laufen, wie man sich das erhofft hatte. Aber gibt es denn Sektoren, wo du sagst, okay, da bin ich optimistischer?
Was heißt denn Problemfolge? Ich glaube, das ist so ein reinigendes Gewitter. Ich finde das gar nicht so. Ist es gut? Nein. Ist es so richtig schlimm? Auch nicht, weil ich glaube, es verändert den Personalmarkt. Gute Firmen kriegen weiter Geld. Sehr gute Firmen werden immer noch hohe Bewertungen bekommen. Und die ganzen Web3-Entwickler fangen vielleicht an, wirklich Probleme zu lösen und machen nicht irgendwelche Luftschlösser mit, ach hier, damit löse ich ein Problem, was es noch nie gab. Und damit löse ich ein Problem, was ich erst selbst geschaffen habe. Ich glaube, es gibt sehr gute Firmen wie einen Commerce Tools, Dirk Hörig aus München beispielsweise.
Also E-Commerce Software, B2B.
Genau, aber nicht jetzt als Sektor, sondern als Art des Unternehmens. Mhm. Die Lululemon ist der Kunde, Lego ist Kunde, H&M ist Kunde. Machen ein relativ ruhiges Ding unterm Radar, oder auch nicht mehr so unterm Radar, aber im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich leisten, wo sie stehen. Ich glaube auch ein Zelonis und ein Staffbase sind gute Unternehmen. Staffbase macht eine Art Intranet für
aus Chemnitz, ne?
Für Mitarbeiter. Und ich glaube, da gibt es viele, von denen wir nicht so richtig wissen, dass sie da sind, die keine große Welle machen, sondern die sich einfach hart auf ihr Business fokussieren. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen, die wir so präsent sehen, dass irgendein Unternehmen davon großen Impact hat. Wenn du jetzt mit einem Smoking im Tipi am Kanzleramt dich feierst als deutsche Startup-Szene und dir irgendeinen Mikropreis abholst, das sind die Leute, die denken, jedes der Unternehmen, die da sind, werden wahrscheinlich nicht groß erfolgreich und werden keinen Impact haben in Deutschland. So, ich glaube, die Unternehmen, die erfolgreich sind, sind die, die wahrscheinlich nicht bei der OMR auftauchen und die wahrscheinlich nicht in deinem Podcast auftauchen.
Doch, der Dirk Hörig von Commerce Tools und so, der war schon bei, das sind schon
ja?
Doch.
Aber es sind Leute, die nicht laut schreien. Es sind Leute, die einfach sich fokussiert auf ihr Business konzentrieren und weitermachen. Sehe ich jetzt das neue SAP und BioNTech? Ich glaube, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner oder die falsche Person, das zu bewerten, das rauszusuchen. Ich bin dann lieber der kritisch sagt, nee, ist es wahrscheinlich nicht. Und dann gibt's Investoren, die viel mehr vom Markt sind, die viel mehr screenen, die jeden Tag 10 Deals sehen, sagen, das Ding hat Potenzial.
Aber wo wir gerade bei der großen Betrachtung dabei sind, dein Blick auf Krypto ist jetzt auch nicht nur rosig, nehme ich an.
Nee, ich finde, jetzt, wir reden ganz über Luftschlösser, aber ich finde, Krypto ist das größte Luftschloss, was es gibt.
Okay.
Es gibt ganz wenig, also ich glaube absolut nicht in Krypto. Ich bin zum ersten Mal mit Krypto in Kontakt gekommen auf Necker Island beim Richard Branson.
Wie bist du da hingekommen vor allen Dingen?
Da war ich so Mai Tai, das war so von dem Bill Tai, ein Investor, und der Susi Mai, eine Kitesurferin, hat so eine Event-Reihe gemacht. Und dann gibt es so ein Micro-Event, war auf Necker Island.
Und da muss man dann irgendwie eine gewisse, sagen wir mal, erfolgreiche Unternehmerlaufbahn haben, damit man dann da eingeladen wird.
Ja, wir kamen da so ein bisschen über das Kitesurfen und ich dachte, ich kam da an nach dem Lieferando Merger, das war 2014, 2015, und kam mir vor wie so King Dingeling und war dann da und am Ende war ich so der Poolboy vom hatte ich so wahrscheinlich das, mein Net Worth war das Taschengeld vom Poolboy, wenn du siehst, wer da so sonst so dabei war. Keine Ahnung, ja, der Gründer von Braintree zum Beispiel, der gerade seinen Laden damals für 960 Millionen verkauft hat an was, PayPal?
Ich glaube. Okay.
Ich weiß nicht, an wen Braintree verkauft worden ist, aber dann war der Gründer von der Constellis Group. Constellis Group ist den gehört Academy, das sind die Jungs, die Blackwater übernommen haben. So der Besitzer oder Gründer der größten
privaten Armee oder sowas.
Privaten Armee weltweit, Exterta Force.
Aber wie bist du da reingekommen? Also da haben dich jetzt Investoren eingeladen?
Die Susi Mai, die haben wir beim Kitesurfen irgendwo getroffen in Brasilien oder Südafrika und dann meinte, ach hier, kommt doch rum.
War ich
mit 20 Leuten waren wir da und ich war da irgendwie so ein kleiner Junge mit großen Augen, hab zugeguckt. Richard Branson war noch die ganze Zeit da und ich habe einmal mit dem Schach gespielt.
Okay, und wer hat gewonnen?
Ja, hat gewonnen. Ich bin kein besonders guter Schachspieler. Und, und da habe ich zum ersten Mal Bitcoin in Kontakt gekommen. Da waren die Gründer von Bitfury, heißen die Jungs, glaube ich. Und da war der Bitcoin bei 200 Euro. Und da habe ich es schon nicht verstanden und alle, ja, das ist Inflation und schieß mich tot. Hätte ich mal damals ein bisschen was gekauft. Und
der Einwand, ich kaufe dir noch ein Bitcoin, den behältst du dann und mark my words, it's gonna be worth something. Aber wenn man sieht, wieso investieren Leute in Bitcoin? Oder wieso investiert die breite Masse in Bitcoin? Alle zu viel Zeit, die letzten 2 Jahre Corona, haben irgendwelche Apps und denken, okay, ich kann hier schnell Geld machen. Es gibt ja wenig Leute, die professionell sich mit auseinandergesetzt haben. Ich glaube, im Prinzip ist der kleine Retail-Investor, der da Geld reinsteckt, ein Freund von mir, der Gastronom ist, der finanziell von nichts eine Ahnung hat, sagt zu mir, Christoph, soll ich mein Erspartes in Bitcoin stellen, packen. Also dann hast du eine App wie ein Trade Republic, investierst in Bitcoin und am Ende sind es die Jungs, die verlieren. Wenn du jetzt sagst, es ist gegen Inflation und oder hedge dich gegen Inflation, wenn man jetzt sieht, wie der Bitcoin verloren hat im Vergleich zur Inflation, hast du wahrscheinlich 10-mal, 20-mal so viel verloren, wie als wenn du einfach dein Geld auf dem Festgeldkonto gehabt hättest. Die Leute oder der Großteil der Masse hat ja keine Krypto oder keine Shitcoins, Altcoins, Bitcoins gekauft, weil sie dachten, okay, ich setze mich mit der technischen Konzept dahinter auseinander und investiere deshalb. Ein Großteil der Leute ist Gold Rush. Und beim Gold Rush kommt zurück zu, if it's too good to be true, it's probably not true. Wieso kriegst du bei einem Celsius oder einem BlockFi 20 oder 10-20% Zinsen auf dein Investment oder auf deine Einlage, wenn der breite Markt dir 0% oder 0,5% gibt? Dann kann doch was nicht stimmen. Was machen die besser, was der Rest der Welt nicht versteht? Und da sollte man schon skeptisch werden. Und
das heißt, diese Gold des Millennials oder Gold der Millennials, ich meine, das ist schon eine These, wo ich sagen muss, die hat mich schon dann irgendwo zum Nachdenken gebracht, dass man sagt, eine ganze Generation haben in Gold als sicheren Hafen investiert. Jetzt
aber guck dir doch mal an, wie schwankt der Wert von Gold im Vergleich zu wie schwankt der Wert von irgendwelchen Coins? Wie stable ist Gold im Vergleich zu Coins? Wie oft hast du das eine Bank, wo du dein Gold eingelagert hast, zu dir sagt, sorry Philipp, an der Tür, du kriegst heute dein Gold mal nicht.
Ja, okay, aber das ist, wir reden jetzt,
ich habe dein Gold verliehen. Ja, das ist ja der ganze Marktmechanismus dahinter. Das ist ja nur das eine, das technische Konzept sagt, ja, okay, philosophisch mag das funktionieren. Aber in der Anwendung hat mir noch keiner gezeigt, erstmal ein Beispiel, wo es funktioniert und eine Sicherheit, die Stabilität, wo ist sie?
Also, sagen wir mal, ich bezogen auf ganz viele unbekannte Coin-Währungen, würde ich sagen, sehe ich es genau wie du. Aber der Bitcoin ist ja auch schon eine globale Marke, die bekannt ist, die jetzt auch nicht komplett abgewertet hat. Ist immer noch so $20,000 wert, ein Bitcoin. Dann gibt es, ne, diese gegen die Inflation ja durchaus schützende Limitierung des Bitcoin. Also es gibt so ein paar Aspekte, wo ich über all die Jahre jetzt dachte, okay, am Anfang ist da schon sehr viel Unruhe drin. Das ist eine globale Disruption, die muss ich erstmal finden. Aber da würde ich es dann nicht ganz abschreiben. Also wir reden jetzt hier nicht Krypto generell. Da gibt es sicherlich einfach Währungen, die braucht kein Mensch. Aber
was ist Bitcoin? Das ist ja ein bisschen so Sven Schmidts Argumentation. Er sagt, oder Sven Schmidt ist ja kontra. Bitcoin ist eine Marke, mehr nicht. Erklären wir mal, was ist der Wert von Bitcoin?
Na, also was ist der Wert von Gold? Das ist am Ende auch eine Marke. Also ich würde sagen, das ist ja vollkommen ausreichend, wenn es eine belastbare
Gold,
Marke ist.
Ja, aber Gold hast du immer noch was physisch. Ich habe auch kein Gold in meinem Portfolio. Aber bei Gold hast du einen Faktor. Gold ist da. Gold kannst du auch sein. Gold gehst zur Bank, das Gold ist da. Gold hat eine andere Preisstabilität. Gold hat auch eine andere Historie. Bei Gold hast du auch einen beschränkten Maß, wie es auf dem Markt, also du musst Gold auch schöpfen. Gold wird abgebaut. Im Prinzip hast du halt gleich einen Inflationshedge, den du als Argument bei Bitcoin nimmst. Bei Gold kannst du aber zur Bank gehen und sagen, gib mir mein Gold wieder. Was ist bei Bitcoin der Wert? Wo würdest du zur Bank gehen, wenn du jetzt zur Bank gehst und sagst, ja, ich krieg mein Gold nicht wieder. Sorry, wir geben dir dein Gold nicht. Ach, dein Gold ist weg. Vielleicht funktioniert Bitcoin als These. Und alle anderen Firmen drumherum, die Services anbieten, sind Schrott. Aber was ist der Use Case von Bitcoin, außer dass ich sage, das hat einen Wert? Du kannst auch sagen, bei Geld, ja, aber Geld ist abgesichert. Du weißt, dass es einer gewissen, du kriegst für 1 Euro jetzt vielleicht nicht mehr einen Liter Milch, sondern nur noch 0,8 Liter Milch. Bei Bitcoin kriegst du jetzt nur 0,3 Liter Milch. Und morgen vielleicht 1 Liter oder 2 Liter Milch. Du willst doch als Person an sich, wonach strebt der Mensch? Nach Stabilität. Nach Verlässlichkeit. Bitcoin ist nicht verlässlich, Bitcoin ist nicht stabil. Bitcoin ist too good to be true.
Und wenn es too good to be true ist, it's not true.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Also ja, ich bin jetzt auch kein absoluter Bitcoin-Believer, aber ich muss sagen, ich habe da in den letzten Jahren mich natürlich jetzt schon viel zu angehört und so und finde, da gibt es Argumente, warum das jetzt zumindest bei der großen Währung auch funktionieren kann, weil auch diese ganzen Absicherungen, von denen du sprichst, die helfen ja am Ende auch niemandem. Also ne, jetzt, wenn du sagst, jetzt in einem Worst Case gehe ich zur Bank und hole mir mein Gold, dass die dann irgendwo haben einlagern müssen oder so.
Aber du hast ja einen echten Wert dahinter. So. Und jetzt kannst du argumentieren, Bitcoin ist auch ein echter Wert. Aber Bitcoin hat historisch nicht die Credibility, die ein Gold hat. Plus Gold ist physisch vorhanden. Und Bitcoin wie als Value Storage ist nur, weil ein paar Jungs sagen, das hat ein Value.
Also, aber sagen ja,
Gold,
nicht,
sagen aber, Gold hat es auch. Und technisch, auch, was? Ja, sorry.
Also ich würde sagen, das ist. Bei Bitcoin ist ja zumindest dieser dezentrale Ansatz ja auch noch funktionsfähig. Ich bin auch bei ganz vielen Krypto-Themen auch total skeptisch, weil dieses dezentrale Argument ja gar nicht durchträgt. Also dann musst du da irgendwie an irgendwelche NFTs dran zu kommen, ja doch wieder durch irgendeinen zentralen Marktplatz und so OpenSea und sowas alles. Da bin ich auch skeptisch.
So, aber bei Bitcoin ist ja nicht so.
Da ist das ja schon irgendwie vom Prinzip her nach wie vor dezentral. Da kann ja keiner jetzt so reinregieren und sagen, da ändern wir jetzt mal den Kurs oder gibt's
aber
eine zentrale Zugriffsstelle.
Aber was ist der Wert? Was ist der Wert? Was ist der Use Case? Dass ich sage, Bitcoin hat jetzt den Wert. Was ist der Wert? Als Use Case, ich glaube, der NFT-Use Case, auch die ganzen Bilder und so, halte ich für den größten Oberschrott. Es gibt, glaube ich, NFT-Use Cases und ich habe da ein bisschen Research, ich habe es nicht noch gefunden. Ein Freund von mir hat mir erzählt von einem Weingut, was 5000 Flaschen Wein im Jahr rausbringt und du kannst diese Weine vorher kaufen. So, und da gab es ein Secondary Market für sehr hochpreisigen Wein. Das regeln die jetzt über einen NFT, sodass du den Wein-Contract kaufen kannst. Und diese Abwicklung, wenn du es weiterverkaufst, läuft über die Plattform des Weinguts. So, da hast du ein physisches Gut am Ende, wo du einen Anspruch drauf hast. Und dieser Wein, der in 3 Jahren erst auf den Markt kommt, kann in der Zwischenzeit getradet werden. Macht total Sinn für mich. Ein Affenbild, also sorry, er muss doch richtig bekloppt sein, für ein Affenbild 100.000 Euro zu zahlen.
Ja, gut, okay, das ist ja Kunst, ne? Das ist ja, wir sagen, das ist ja dann Kunst oder der Wunsch von Leuten, irgendwie sich zu differenzieren. Ich habe da die Geschichte schon mal im Podcast.
Ich male dir gerne auf Windows Paint einen GIF, dann kannst du es in deinen Twitter-Account machen, dann hast du auch Kunst, bist auch differenziert, hast ein Original Christoph Gerber.
Ja, gut, aber du hast ja keine Künstlerbrand. Also ich meine, diese Affen, ich erzähle mal die Geschichte, die mich da so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ist irgendwie, wo ich in LA war Anfang des Jahres und dann liefen halt Leute rum mit so einer Apple Watch und normalerweise trägt man ja Uhren, also Männer häufig, um so zu zeigen, hey, ich habe Kohle, ich habe hier eine Rolex oder irgendwas anderes, eine IWC. Und die hatten halt keine teuren Uhren, sondern die hatten halt eine Apple Watch.
Bist du IWC? Hast du da mit dem was zu tun, oder?
Ja.
Shownotes. Jan, Shownotes, bitte noch ein Disclaimer für den Markenbotschafter hier.
Ja, genau.
Reinpacken.
Dann haben wir Leute eine Apple Watch um und haben dann auf der Apple Watch sozusagen ihren Ape da, also diesen Bored Ape NFT, dann sozusagen als Screensaver. Das heißt, du siehst sie dann irgendwo im Restaurant, gehst mit denen essen und denkst dir, okay, krass, der hat jetzt eine Apple Watch, die ist ja, das haben viele, aber der Flex ist halt so, dass man dann halt sieht, dass der irgendwie offensichtlich ein paar hunderttausend Euro hat oder zumindest sehr viel
Geld.
Das ist halt ein Flex, ist halt eine Angeberei.
Mein erster Gedanke wäre, Alter, ist der dumm, dass der sich so eine Scheiß, so einen Affen darauf haut. Und mein zweiter Gedanke wäre, ist wahrscheinlich nicht mal echt, sondern einfach ein Screenshot von irgendeinem anderen Twitter-Account. So.
Das ist ja dieselbe Logik, mit der man dann sagen könnte, wenn jetzt jemand irgendwie bei sich zu Hause einen Andy Warhol an der Wand hängen hat und hat dafür 1 Million bezahlt, dann kann man ja auch sagen, okay, ist der blöd, dafür so eine Leinwand mit Farbe drauf oder für irgendwie sowas.
Der Kunstmarkt ist doch, klar, der Kunstmarkt sagt, was ist der echte Wert denn? Das ist genau das Gleiche. Nochmal kurzer Andy Warhol, ein Bookmark, erzähle ich gleich, wieso der Kunstmarkt so eigentlich crazy ist. gibt auf Funk, können wir auch in die Shownotes packen, gibt auf Funk eine Dokumentation, eine Doku über den so Fake-Sneaker-Market und wie die Kids halt sich wirklich hochqualitative Fakes kaufen und alle wissen, dass die Fakes sind und sie sich sie trotzdem kaufen. So, ganzen Kinder in Berlin-Kreuzberg, die mit Gucci und Fendi und Balenciaga schon rum, alles Fakes. Die wissen, es sind Fakes. Es stört dir aber gar nicht, dass es Fakes sind. Also, da ist, such dir raus, Jan, packen wir die Shownotes, zu Warhol. es gibt in der Schweiz, in einem Schweizer Bunker, so Warhol-Bilder, keine Ahnung wie lang, 20 Meter lang, 1,50 Meter hoch, Warhols in einem Stück, 3 oder 4. Nicht öffentlich zugänglich. Gehören dem ehemaligen Galeristen von Andy Warhol in Europa. Wieso hat dieser Typ eine 20 x 1,50 Meter Rolle von Warhol-Bildern? Original Andy Warhol. Weil Andy Warhol, die nach Europa geschickt hat und gesagt, hier sind die Rollen, schneide die in einem Format zurecht, wo du denkst, dass du sie am besten vermarkten kannst. So. Zeigt dir so ein bisschen, ist auch alles. Man gibt es den Leuten so, wie sie wollen. Und am Ende werden diese NFTs, ich glaube, in 2 Jahren werden wir nicht mehr über diesen Use Cases dieser Bilder sprechen und alle Leute, die sich das in so ein Ape gekauft haben, werden sich ärgern. Oder eine schöne Anekdote für die Kinder. Ich glaube, es gibt Use Cases für NFT, den NFT Use Cases mit Smart Contracts finde ich total valide. So, dieses als
und Sammlerstücke doch auch. Sammlerstücke doch auch. Also ich meine, wenn jetzt Leute irgendwie in den USA über Jahrzehnte irgendwie so Football oder so, ne, so Sammelkarten gemacht haben, das ist ja da eine richtig große Kultur. In Deutschland nicht, da ist es nicht so eine Kultur. Aber in den USA, da wird ja auch für ein Stück Pappe mit Michael Jordan drauf, aus einem alten Foto oder so, da wird ja viel Geld bezahlt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwo in der digitalen Welt auch Leute cool finden, sowas zu haben. Solange es halt glaubwürdig limitiert ist und das alle die Aspekte hat, die diese Sammlermärkte.
Wir können überlegen, So Rare, ne, die Sammelplattform aus Frankreich.
Ja.
Nächste Runde Downround oder Flat oder Upround?
Also ich sag Downround. In der aktuellen Thermik würde ich auch sagen, dass wahrscheinlich gibt es keine Runde oder es gibt eine Downround oder es passiert sowas, was wir jetzt heute von dir nochmal gelernt haben. Es gibt eine ganz kleine Upround und im Hintergrund passieren irgendwelche heftigsten Daumenschrauben, die man da außen nicht sieht, aber die dann Leute wie du kennen. Ne? Und sagen, okay, ja, da habt ihr
also euch. Also ich kenne spezifisch, ich bin sogar über einen kleinen Fund investiert bei Surrear über 3 Ecken, aber ist genau sowas, so das Sammelkarten, why? Aber gut, kommen wir zum anderen Thema. Philipp?
Ja, genau, wir müssen ein paar Themen durchmachen. Und zwar
ich wollte dich was fragen.
Ja, hau rein.
Welche Person sollte man kennen, die man nicht kennt?
Ja, ist eine gute Frage. Und wir hatten ja gestern schon ein bisschen hin und her geschickt. Und ich muss sagen, ich habe mich schwer getan, weil es gibt natürlich jetzt irgendwie erstmal die Frage strukturell, wo könnte so eine Person sich aufhalten? Ne? Wer ist wichtig für die Welt, den man nicht kennt? Und dann kommt
wer ist dir jetzt erster angefangen gestern beim Zähneputzen?
Also ich denke halt immer so an diese Private-Equity-Welt, wo halt viel Geld sitzt. Ich bin ja Anhänger der These, die Welt versteht man besser über Wirtschaft und entsprechend über Geld. Deswegen bin ich auch immer so geldneugierig, weil ich glaube, das erklärt die Welt besser. Und dann muss man halt gucken, wer bewegt größere Geldmengen und dann sind es immer
Private-Equity-Typen. Machst du deshalb die OMR immer größer?
Ja, das auch. Um mal Leute kennenzulernen.
Dein Stand ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Das heißt, wird immer teurer.
Aber du weißt, was ich meine. Also ich will die Welt halt verstehen. Das ist wirklich schon bei mir so ein Antrieb und ich glaube halt, man versteht die Wirtschaft viel einfacher. Und dann sage ich dir die Private Equity Leute. Ich glaube, wer war jetzt erfolgreich in den letzten Jahren in Deutschland im Private Equity? General Atlantic zum Beispiel, da gibt es irgendwelche deutschen Menschen, die das machen. Die würde ich mich freuen, wenn die mehr reden würden, wenn die mehr sagen würden, wie sie die Welt sehen, woran sie investieren, woran sie glauben, woran sie nicht glauben. Fände ich jetzt so.
Okay, also jetzt ein Aufruf an GA.
Genau, kommt mal vorbei.
Wenn jemand bei, genau, GA, kommt, meldet euch mal.
Ja, ansonsten gibt es natürlich so, jetzt, so irgendwelche Verfassungsrichter, haben wir jetzt in den USA gesehen, wie wichtig die am Ende sind, die man eigentlich kaum kannte viele Jahre. Auf einmal taucht so ein Typ auf, da jetzt in den USA formt das ganze Land in eine ganz andere Richtung. Und man kannte den jahrelang nicht und auf einmal, wow. Und sowas gibt es ja in Deutschland auch, dass da halt Verfassungsrichter eine sehr, sehr große Relevanz haben für uns als Gesellschaft und man sie nicht kennt. Das war so ein bisschen ein anderer Weg, den man gehen könnte, fand ich.
Okay, ich muss jetzt aber, du denkst das Thema viel größer als ich. Ja. Ich habe so gedacht an zum Beispiel Philipp Möhring.
Der hat irgendwie, ist auch irgendwie ein Investor, so ein junger Typ schon, also mittlerweile auch nicht mehr ganz jung, aber ich kenne ihn schon seit 15 Jahren. Der hat doch mal erzähl dir mal.
Bei Capnamic angefangen und dann hat der bei der Seed Camp, dann war der bei Angelist und macht mittlerweile Tiny VC. Weil würde ich sagen, mittlerweile wahrscheinlich einer der besten VCs in Europa. Macht sehr, sehr kleine Tickets. Aber unsere amerikanischen Investoren haben mich irgendwann mal angesprochen und meinen, who is that Philip Möhring guy? Every good deal we see, he is in it.
Okay,
und,
wow.
Ich glaube, Philip Möhring, so Hidden Champion.
Ja, geil, das ist ja eine Empfehlung für den Podcast. Müssen wir mal fragen, ob er Bock hat zu kommen.
Quatscht auch gut. Also, musst du auch nur auf Play drücken und dann geht's los. Jemand anders, Florian Eckelt von Digital Performance. Kennst du Digital Performance?
Also der Name sagt mir was, aber kenne ich auch nicht persönlich, ne?
Digital Performance, weißt du, was das ist?
Eine Agentur wahrscheinlich, oder?
Für Pornos.
Okay, eine Agentur für Pornos.
Nee, Porno, haben so viele so Pornoseiten. Okay. War früher CMO für Lieferando. Sehr, sehr guter Typ. Lustige Geschichte, der wurde irgendwann mal rausgerufen, meinst du, vom Postboten. Ich müsste mal mit Ihnen reden. Und dann geht der raus und dann sagt der Postbote so, ich wollte Ihnen das ja nicht so in aller Öffentlichkeit sagen, aber immer wenn ich bei Ihnen reinkomme, gucken Ihre ganzen Mitarbeiter mal Pornos an. Sogar die Frauen.
Okay. Wir nennen dieses Segment im Podcast ab jetzt irgendwie die Podcast-Tipps oder Hidden Champion-Hinweise von Christoph Gerber. Geil, okay. Florian
den Eckelt, hätte ich gerne, Florian Eckelt, richtig guter Typ. Und Philipp Möhring wären so meine Local Hidden Champions.
Ja, okay, vielleicht dann noch irgendwie jemand von GA, dann hätten wir ja schon hier irgendwie eine
aber bei GA haben wir ja eigentlich einen Namen, aber die sind so anonym, dass wir den Namen nicht sagen wollen.
Ich wüsste den gerade nicht. Wer ist der Deutschlandchef von GA?
Keine Ahnung, kann also, ich nicht sagen. Sind sehr privat.
Also du hast, aber ich habe gestern wirklich, wir haben gestern Abend ein bisschen getextet und da, um den Podcast auch vorzubereiten, und da hatte ich dann irgendwie die Frage von dir bekommen, dachte ich mir, okay, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, da war ich beim Zähneputzen.
Ich habe noch eine für dich. Was ist eine Startup-Idee, die du hattest, die du damals richtig geil fandest, aber die im Nachhinein eigentlich nicht so richtig gut war?
Also the jury is ja noch out. Und Xing, ne? Aber ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne Xing gemacht. Also ich finde das
Xing ist, oder LinkedIn?
Was hättest du lieber? Ja, gut, im Nachhinein ist wahrscheinlich LinkedIn das wertvolle Unternehmen. Aber ich weiß noch genau, wie ich in Hamburg war und dann damals den Lars Hinrichs gesehen habe, wie der das gemacht hat, dachte mir, wow, das ist ein super Modell mit dem Abo, also nicht Werbung damals, sondern Abo. Und dann es ist jetzt auch, wenn man sich OMR anschaut, ist es ja gar nicht so weit weg. Also klar, das ist jetzt alles viel digitaler und anders, aber irgendwo hat es schon eine gewisse Nähe. Und das fand ich einfach immer eine tolle Firma. Oder findest du bis heute, jetzt hat sie natürlich wahnsinnig harte Konkurrenz bekommen. Aber eigentlich vom Prinzip her finde ich Xing schon echt top. Und jetzt mal gucken, wie die es hinbekommen, gegen LinkedIn zu bestehen. Aber das ist eins. Das zweite.
Ja, aber eine Idee, die du gut fandest und die aber im Nachhinein richtig schlecht war.
Naja, gut, wir wissen ja nicht,
also die. Was hättest du als Idee, das hätte ich eigentlich mal machen sollen und dann warst du so richtig so in it, bullish. Und dann jetzt 5 Jahre, 10 Jahre später denkst du, boah, ein Glück habe ich das nicht gemacht, weil alle anderen Modelle in der Richtung haben gefailt.
Also ich hatte auch mal, wie ja ganz viele, auch mal meine Berührung mit Rocket. Ich hatte mal, oder wir, irgendwie meine damaligen oder heutigen Partner Christian und Tobias, und da haben wir noch irgendwann ganz viel zusammen gemacht, hatten wir unser Meeting mit Rocket irgendwie vor 10, 15 Jahren, da war das losging, und hatten da gemeinsam auf ein Business geguckt. Da ging es darum, so Marketing zu machen für lokale Businesses, also denen so Marketingunterstützung. Da gab es auch eine USA-Play, wie es immer so war, die dann super erfolgreich waren. Ich habe schon wieder vergessen, wie die hießen. Jedenfalls, du hast dich beim Friseur angerufen und denen erklärt, wie du jetzt für ihn eine Website und SEO besser machen kannst, und dann hast du dafür Geld bekommen. Und das erschien total logisch, und dann hatte ich aber trotzdem keinen Bock auf dieses Setup irgendwie. Aber das wurde dann auch sehr, sehr groß finanziert, das erste amerikanische Vorbild. Und im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, Marketing zu machen oder generell lokale Businesses zu akquirieren überhaupt, ist so teuer und so schwierig. Und dann irgendwelchen Friseuren, Taxifahrern, Fahrschulen zu erklären, dass wir ein tolles Produkt für sie haben könnten, lohnt sich schon mal gar nicht, weil die zu überzeugen und anzusprechen ist halt so teuer. Man kann denen gar nicht so viel verkaufen, wie das alles kostet. Da bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil das hätte von all den Rocket-Sachen wahrscheinlich nicht funktioniert.
Da gab es ja ein paar hier, ne? Die nicht so richtig gut.
Aber es war so ein Ding mal, eine Weile zu sagen, okay, ja. ich wende mich jetzt an lokale Business und versuche für die Marketing zu machen. Was war denn bei dir? Was hast du nämlich so vor dem Kopf?
Also zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ich dachte, als das Ganze, kennst du Karike wahrscheinlich?
Ja, klar. Als E-Darling auch, ne? Und auch genau. Affiliate-Experte, ja?
Genau, Affiliate, da kommen wir, Affiliate-Experte. Ja? Und ich habe die ganzen Jungs kennengelernt, André Alpa war bei uns auch Supporter bei Lieferando. Habe ich den Karik kennengelernt. Eigentlich müsste man dieses ganze Affiliate-Thema, die Jungs haben mich ja dumm und dämlich verdient mit Affiliate-Webseiten, haben Traffic günstig eingekauft. Eigentlich muss man das Ganze viel größer skalieren. Man müsste das mit richtigen Servern, mit Bots und so weiter machen. Das war durchgespielt und gedacht, auf einem richtig hohen Niveau, Affiliate-Grauzone. Dann haben wir es aber nicht gemacht, zum Glück. Weil ein Jahr später habe ich dann gelesen, wie in den USA irgendjemand, der das gemacht hat, vom FBI bei der Einreise in den USA richtig schnell weggecatcht worden ist und 20 Jahre im Knast gelandet ist. Das war so Grauzone, als These haben wir das probiert zu validieren, ob das Sinn macht und ob man das irgendwie rechtlich vernünftig machen kann. Dann einen Social Media Aggregator. Im Prinzip, wo du alle deine Social Media, als es so Facebook aufkam, gab es StudiVZ und gab noch 10 andere Plattformen, wo man so einen zentralen Login hat, eine zentrale E-Mail und alles in einen Feed kommt. So, das haben wir dann auch nicht gemacht. ich habe so eine ganze Liste. Immer wenn ich eine Idee habe, mache ich eine PowerPoint und so eine Pseudo-Investorenpräse für die Seed-Runde und gucke, ob das nach einer Woche noch gut klingt. Und im Zweifel klingt immer nicht so gut nach, aber nachher denkst du so, oh, wenn mir das jemand präsentiert hätte, dann hätte ich dir das Ding ja um die Ohren gehauen.
allerletzte Frage, weil gestern und vorgestern viel in der Presse war, Deutschland jetzt der erste Monat mit Handelsbilanz negativ, also mehr Importe als Exporte. Jahrelang war Deutschland der Exportweltmeister und jetzt liest man überall, wie problematisch unsere Zukunft ist. Das würde man jetzt halt sehen, daran, dass wir jetzt ich glaube, es geht um den Mai oder den Juni, zum ersten Mal halt keinen Exportüberschuss als Land erzielt haben. Für mich so ein bisschen jetzt mal Anlass, wie ist da dein Take generell auf Deutschland lang und oder mittelfristig erstmal vielleicht? Ist das für dich auch ein Indikator? Guckst du dir auch, und das kam dann auch noch als nächste Information dazu immer, in den 100 wertvollsten Firmen der Welt nach Market Cap ist keine Deutsche mehr mit dabei. Das wurde auch mal so als zweites Argument mitgebracht, dass Deutschland jetzt eine schwierige Zukunft hat. Sind das für dich auch schon die Indikatoren? Machst du dir auch Sorgen?
Mache ich mir Sorgen? Ich mache mir eher Sorgen um die Welt. Ist das was, wo bewegt sich die Welt hin? Ist das Ende der Globalisierung? Perfect Storm wie Rise of Autocracies? Es gibt immer weniger funktionierende Demokratien. Mache ich mir per se Sorgen um Deutschland? Nein. Ich bin da weniger pessimistisch als Sven. Aber und in den jetzigen Monaten, dass der Export runtergeht, ich glaube, um das richtig bewerten zu können, müssen wir es uns in einem Jahr angucken, dass wir keine der 100, dass wir in diesen größten Firmen der Welt immer weniger vertreten sind. Ich sehe es ja bei uns ähnlich, als wir angefangen haben zu raisen, waren Holzbring sagt, nee, wir so ein Coupon, wir haben mit allen unseren Startups gesprochen, die haben alle Magento, da ist ein Coupon-Generator mit drin. Wir machen was anderes. Deutschland, einfach die Art zu denken, in Deutschland große Firmen zu bauen, ist immer noch nicht vorhanden. Wir haben keinen europäischen VC, wir haben Iris Capital ganz früh reingenommen.
Das ist Frankreich, ja.
So, genau, aber wir haben auch keine europäischen VCs. Ich würde nicht mehr mit euch, wenn du die Möglichkeit hast, mit US-Amerikanern zu arbeiten, oder Nordamerikanern, dann arbeite mit denen. Verstehen viel besser, wo es hingeht. So. Und das Problem ist, glaube ich, eine Mentalitätsfrage. Die Leute und die Ideen, das Potenzial ist da. Wieso soll das nicht da sein? Ich glaube, das Enablement funktioniert nicht in Europa oder besonders in Deutschland. Wieso haben wir US-amerikanischen VC mit reingenommen? Weil wir auch gemerkt haben, dass uns mit
uns fehlt was im Cap-Table, um groß zu denken. Und das ist vielleicht eher eine Mentalitätsfrage. Wir waren so, komm, wir kochen da unser Süppchen weiter. Du musst in Deutschland eine andere Mentalität schaffen, das dir erlaubt, groß zu denken. Vom Potenzial, why not?
Wo du das gerade sagst, amerikanische VC, der euch erlaubt, groß zu denken, die Rede ist ja von Tiger. Ne? Tiger, dieses.
Tiger war danach. Wir haben Charles River Ventures auch bei uns drin.
Aber sag trotzdem mal vielleicht zum Abschluss ein paar Worte zu Tiger, weil das ist ja auch eine Firma, die vor ein paar Wochen war die Rede, vor ein paar Monaten war die Rede davon, dass sie das VC-Game verändern, wahnsinnig viel Geld, kommen eigentlich aus einem, so glaube ich, Hedgefonds-Umfeld oder größere Fonds-Umfeld, gehen dann in den VC rein und ganz schnell ganz viel Geld, akzeptieren hohe Bewertungen, machen gar keine Prüfung. War für euch wahrscheinlich gut, die reinzubekommen, wahrscheinlich, sagen wir mal, ein sehr angenehmer Investor erstmal. Wie ist der Austausch mit denen? Bist du mit denen, hast du ein Gefühl für die? Oder ist das mehr oder weniger, dass man ab und zu mal sich eine Mail austauschen, das war's?
Nö. Die Kommunikation, also wie Tiger hier investiert ist, die haben ihre Gruppe von VCs, mit denen sie arbeiten, da rufen sie die Partner an und sagen, was sind die Top 3 Dinger oder was sind die Unternehmen, in die ich weiter investieren soll. Was in den USA passiert, sagen, okay, wir präsentieren Tiger wirklich nur die Unternehmen, die richtig, richtig gut sind in unserem Portfolio. Das ist nicht so, wer kribbelt ab, wir brauchen eine Zwischenfinanzierung. Dann hat CRV hat bei uns investiert im, wann war das? Erstes Corona-Jahr, Oktober 20 zu einer 110 Millionen Bewertung. Und dann hat der Tiger-Partner John Reed angerufen, unseren GP bei CRV, und meinte so, ja, in wen soll ich investieren? Und dann meinte Reed, ja, macht Talent One. So, und dann kam 3 Minuten später, haben die zu 330 investiert. Ohne okay. Idee. Aber was die machen, so viel zum Thema Bewertung. Haben wir uns in den 3 Monaten verdreifacht im Wert, wenn man sich irgendwelche Kennzahlen anguckt? Nee, natürlich nicht. Aber meine Interaktion war 2 Calls.
Einmal bis, kam bis der, heute. Bis
kam
heute.
Der Johns 10 Minuten zu. Ich kann dir genau die Art der Kommunikation aufzählen. Erster Call 20 Minuten, da kam der 10 Minuten zu spät. Kurzes Kennenlernen. Dann kam eine WhatsApp an den Reed, meinte so, ja, I like them. Okay, das war dann so Ende der Kommunikation. Dann war 2 Tage später Second Call, 30 Minuten. Dann, that's it. Dann kam eine E-Mail mit einem Termsheet, aber schon vom Chief Legal Officer. Termsheet unterschrieben, zurückgeschickt. Nie wieder was von denen gehört.
Und das Geld?
Bis? Das Geld haben sie dann natürlich haben die ihre deutsche Anwaltsfirma angeschaltet. Die haben dann unseren Anwälten da sich ausgetauscht. Und dann, natürlich hart verhandelt, oder nicht hart verhandelt, aber die Tage ist ja so, okay, let's get the deal done. Kein Board sieht nichts. Und das letzte Mal von denen gehört war vor 3 Wochen, wo sie uns so eine E-Mail geschrieben haben mit einer Template, wo wir unsere Runrate und unsere Burn etc., also finanzielle Kennzahlen, ausfüllen sollten, aber ganz klar nach einem Format, so okay, welche unserer potenziellen Investments gehen bust oder welche unserer existierenden Investments gehen bust. So, das heißt, ich habe effektiv in 1,5 Jahren nach Signing nichts mehr gehört von denen. Nicht mal so, thanks for the deal, thanks for looking forward to working with
you. Aber wie viel Geld haben die jetzt bei euch investiert?
Nie wieder. Ende?
Und wie viel Geld ist jetzt
in ich glaube 30 haben die investiert. 30 US, glaube ich.
Das ist schon entspannt, ne? Wenn man 30 Millionen so rausgibt und dann sagt euch, läuft irgendwie, ciao. Ist ja ganz cool eigentlich.
Ja, für mich, ich sag, für uns, wenn ich sage, wenn du als First-Time-Founder sind die richtigen Investoren, nee. So, weil natürlich in der Welt, in der wir uns jetzt befinden, wenn du da Hilfe brauchst oder Ratschläge, sind es nicht die richtigen Jungs. Wir haben in der Runde davor ja Charles River uns reingeholt, weil wir gemerkt haben, so als deutsche Kartoffeln, haben wir überhaupt keine Ahnung, wie der amerikanische Markt funktioniert. Wir haben super viele Kunden aus den USA, aber es kam alles so by accident. Und dann zu sagen, wir investieren jetzt in die USA, wir holen uns einen Headhunter, da brauchten wir zumindest jemanden, der uns sagt so, hey, I've done it before. Klingt ein bisschen blöd, wenn du als 35-Jähriger sagst, ich brauch so ein bisschen Händchen halten. Aber für uns war das wichtig, dass wir jemanden haben, der uns sagt so, all good, so. Und in den USA zahlst du den Headhunter auch nicht nach Performance, sondern du zahlst einfach mal 90.000 upfront und dann zahlst du nochmal 40.000, wenn es gut läuft. Das mit so einer deutschen Mentalität, wo du sagst, ich zahle dir mal 3 Monate Gehalt von einem Typen nach einem erfolgreichen Deal, ist halt was komplett anderes. Dann brauchst du auch die Top-Kandidaten, die wollen mit deinen Investoren sprechen. Wenn du so als deutsches kleines Startup da ankommst, sagst du, hey, wir machen jetzt richtig geile Scheiße, dann sagen die sehr, habe ich schon 10-mal gehört. So. Und da brauchst du den GP, der mit dem Kandidaten spricht, mit dem SVP of Sales und sagt so, they are legit. So, da steckt was hinter. Und ohne die hätten wir jetzt nie getraut, so in die USA zu gehen. Wir sind jetzt fast 60 Leute in den USA. Ich sage, dafür war es der Richtige. Da hätte aber auch kein europäischer VC geholfen, der gesagt hat, nee, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den Dachmarkt und danach machen wir die Benelux und dann, wenn wir crazy werden, machen wir Polen. So, also wie Tiger riecht super VC, wenn du nichts mehr willst außer Geld. Aber ich habe da auch mal LinkedIn was gepostet, wo alle Gründer so ja, die Gründer denken Value-Add und so, und dann kommt Tiger, macht eine höhere Bewertung. Klar gehen die Gründer mit Tiger. So, wenn ich nochmal die Chance hätte, mit Tiger zu arbeiten, auf jeden Fall. Bester Investor. Nie wieder was gehört. geht mir nicht auf den Sack. So, und ich so, ey, ganz kurz hier, die Prozente. Wir haben noch großen französischen VC gesprochen. Nur, weil ich mal so Vergleichswert haben wollte, wie die funktionieren. Und dann war wirklich, da rufe ich so einen Analyst am Sonntagabend an, nach einer Woche durch einen Businessplan. Ich meine, jeder Businessplan, den du rausschickst, weiß in der Sekunde, wo du den rausschickst, weißt du, das ist ein großes Lügenkonstrukt. Jeder weiß, das ist Bullshit. Jeder, das hat doch nichts mit der Realität zu
tun. Zumindest eine Vermutung, ja.
Und dann ruft er mich an und sagt so, ja, also in 25 mit der Conversion Rate kann das nicht hinhauen. So, Alter, was willst du denn wissen, was in 25 ist? So, und dann müssen wir aber 1,7 annehmen, nicht 1,6. Und ich so, yo. Genau. Deshalb arbeiten wir nicht mit euch zusammen.
Okay. Also, was eine große Reise. Ich hatte am Anfang Straight Talk versprochen. Ich glaube, der Kollege Gerber hat Straight Talk geliefert. Christoph, vielen Dank. Wir hören uns wieder. Mal gucken, wie es läuft. Ciao, ciao.
Ciao.
Überraschende Zahl, hätte ich so nicht erwartet, aber es soll wohl tatsächlich stimmen, dass für 70% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass deren Führungskräfte für deren mentales Wohlbefinden genauso wichtig sind wie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Also wenn man arbeitet, in 70% der Fälle ist der Chef, die Chefin genauso entscheidend, wie wohl man sich fühlt mental, wie der Partner, die Partnerin. Das finde ich schon krass und deswegen gibt es immer mehr Lösungen genau dafür. Und eine, die wir bei OMR hier intern nutzen, die heißt Open Up, die 1:1 Gespräche ermöglicht für Mitarbeitende, die Gruppengespräche ermöglicht mit Psychologen, Live-Workshops, Masterclasses, die einfach hilft, die Firma mental gesund zu halten, die Tools zur Verfügung stellt für Führungskräfte, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die am Ende Teams in die Lage versetzt, besser mit den mentalen Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen, was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert, ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open Up? Wir setzen das bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de/unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.